Vis-à-vis.
Und jetzt geht's ran an die Torten, an Diagramme und Balken, wandernde Wähler, Prozente, Prozentpunkte. Aber soweit es geht, ohne eine Zahlenüberdosis. Kurz, faktenbasierte Wahlanalyse. Dafür ist bei der ARD Infratest DIMAP zuständig, hier vertreten durch Roberto Heinrich. Schönen guten Tag, Herr Heinrich.
Guten Morgen.
Fangen wir mit der parteiübergreifend guten Nachricht an, der Wahlbeteiligung. Die war so hoch wie nie seit der Wiedervereinigung.
Genauso ist es. Also es haben alle Parteien nicht Wähler ansprechen können, Wähler mobilisieren können, die 2021 den Urnen noch ferngeblieben sind, wobei die Mobilisierungskraft sehr unterschiedlich ausgefallen ist. Vor allem die AfD konnte eine ganze Reihe von Nichtwählern ansprechen und das ist auch eine Erklärung für das gute Abschneiden der Partei. Aber auch die Union konnte sehr viele frühere Nichtwähler für sich gewinnen.
Ist das nicht eigentlich überraschend, wo doch eine schlechte Grundstimmung im Lande gemessen wird?
Na, wir hatten im Vorfeld doch eine ganze Reihe von Hinweisen, dass die Gesellschaft stark politisiert ist. Denken Sie an die verschiedenen Demonstrationen, die es gegeben hat im Vorfeld der Bundestagswahl gegen rechts. Denken Sie an die hohen Einschaltquoten, die wir hatten bei den verschiedenen TV-Formaten. Wir hatten natürlich auch die Situation, dass in Aussicht stand, dass sich etwas verändert. Und wir sehen häufiger bei Wahlen, wenn das eine Option ist, dann gehen die Leute auch an die Urnen. Und hinzu kam auch noch, es gab eine ganze Reihe von Parteien, die so um 5% klebten. Und auch das dürfte den einen oder anderen dazu bewogen haben, diesmal an die Urnen zu gehen.
Und würden Sie damit gehen, die Ampel sollte weg? Denn das fällt ja auf, dass alle davon profitiert haben, von den Nichtwählern, außer den drei Ampelparteien.
Ich denke mal, das kann man so sagen. Das ist eine Wahlniederlage, die sich einreiht in eine ganze Reihe von Niederlagen von Regierungen auch in anderen europäischen Ländern. Insofern fällt Deutschland hier gar nicht raus. Im Prinzip kämpft Politik momentan in vielen Ländern mit ähnlichen krisenhaften Herausforderungen, Inflation, Preisauftrieb, schwaches Wachstum, Haushaltsprobleme. Und damit tun sich Regierungen natürlich schwer, beim Publikum zu punkten. Und es hat die drei Ampel-Koalitionäre getroffen, den einen mehr, die andere weniger.
Ordnen wir den Wahlsieg der Union ein, 28,5%, weniger als zuvor erwartet und auch historisch das zweitschlechteste Ergebnis nach der letzten Wahl 2017. Warum?
Ja, die Union wurde als langjährige Regierungskraft ja auch von vielen Leuten mitverantwortlich gemacht für die bestehenden Probleme im Land. Das war immerhin jeder Vierte. Einem besseren Wahlergebnis entgegengestanden hat sicherlich auch der Kanzlerkandidat. Es gab nicht nur einen schwachen Amtsinhaber mit geringen Zustimmungswerten, also Stichwort Olaf Scholz. Es gab auch einen schwachen Kanzlerherausforderer. Wir hatten noch nie so einen schlecht bewerteten Kanzlerherausforderer wie diesmal. Die Mehrheit der Bürger blieb bis zuletzt skeptisch, ob auch Friedrich Merz wirklich Kanzler- und Krisenqualitäten hat, auch wenn er im Vorteil war im Vergleich zum Amtsinhaber. Ja, und schließlich wurde natürlich ein besseres Unionsergebnis auch durch die AfD verhindert. Auch die AfD, oder nein, auch die Merz-Union hat mit ihrem Kurs in der Zuwanderungs- und Innenpolitik letztlich ist nicht verstanden, diese Fliehkräfte Richtung AfD zu stoppen und auszusetzen. Sie hatten eine ganze Reihe von frühen Wählern an die AfD verloren.
Friedrich Merz konnte also nicht, wie er es wohl gehofft hat, massiv von den Ampelparteien profitieren, von den Verlusten. SPD hat massiv verloren, die FDP sogar existenziell ist rausgeflogen. Nur die Grünen behaupten sich da noch relativ besser mit -3 Prozentpunkten. Woran liegt das?
Ja, die hat natürlich auch einen Ampelmalus. Auch viele haben sie verantwortlich gemacht für die aktuellen Zustände im Land. Aber sie hat den Vorteil, dass ihren Wählern Umwelt- und Klimathemen vergleichsweise am wichtigsten waren und sind. Und dass die Grünen auch auf diesem Feld weithin dominiert haben. Und für diese Art von Wähler gibt es keine wirkliche Alternative im Parteiensystem. Also wem Umwelt- und Klimathemen wichtig sind, der setzt natürlich in erster Linie auf die Grünen, weil links und rechts davon gibt es nichts Vergleichbares im Angebot. Aber das ist natürlich auch kein Selbstläufer und auch keine Versicherung für die Zukunft. Auch das haben wir ja gesehen am Wahlabend. Gerade junge Wähler, vor allem jüngere Wählerinnen, besser gebildete Jüngere und auch bei Wählern in den Großstädten hatten die Grünen diesmal Probleme. Dort haben sie Wähler eingebüßt, vor allem Richtung Linkspartei offensichtlich.
Roberto Heinrich von Infratest DIMAP. Im Mittelpunkt des Wahlkampfes stand lange die AfD. Friedrich Merz wollte sie halbieren. Jetzt hat die aber ihre Stimmen quasi verdoppelt. Dieser Migrationswahlkampf für die Union ist damit nach hinten losgegangen?
Auf jeden Fall hat das schlussendlich nicht geholfen. Wir wissen, wenn diese Themen im Vordergrund stehen, dann zahlt es auf Rechtsaußenparteien ein. Das ist ein Muster, was wir nicht nur in Deutschland sehen, sondern auch in anderen europäischen Ländern. Zuwanderungsthemen sind wichtig für die Wähler dieser Parteien. Auch die AfD-Wähler haben im Vorfeld geäußert, das ist das zentrale Thema für mich. Und das Zuwanderungsthema wurde von den Leuten auf der Problemagenda ganz nach oben gesetzt, stand sehr weit oben. Dieser Wahlkampfschwerpunkt der Union hat dieses Thema eben auch mit nach oben gehalten, hat das präsent gehalten und schlussendlich hat die AfD davon profitiert.
Sie hat jetzt fast 21%. Früher hatte sie vor allem enttäuschte Wähler an sich gebunden. Hat sich das jetzt geändert?
Ja, da hat sich ein bisschen was verschoben. Die AfD profitiert, dass die Akzeptanz und Kontaktschwellen gegenüber der Partei doch deutlich gesunken sind. Im Osten noch mal mehr als im Westen. Die AfD ist für viele mittlerweile ein normales Angebot. Für einen erheblichen Teil ihrer Wähler, mittlerweile die Mehrheit, ist es kein Protestvotum mehr, für die AfD zu stimmen, sondern es ist eine Überzeugungsentscheidung.
Diese Verdopplung der Wähler, woher kamen denn die Neuen?
Ja, die kamen aus verschiedensten Richtungen. Die AfD, ich hatte schon erwähnt, profitierte zum einen davon, dass sie viele Wahlberechtigte angesprochen hat, die schon in der Vergangenheit distanziert waren gegenüber dem etablierten Politikbetrieb, nämlich von Nichtwählern. Sie haben Wähler gezogen aus dem Bereich der kleineren Parteien, der Kleinstparteien. Und darüber hinaus gab es einen ganz großen Wählerabstrom von der Union, aber auch von FDP und SPD.
Alte Kanzlerkandidatin Alice Weidel hat mehrmals gesagt gestern, die Hand ist ausgestreckt zur Union, das sei der Wählerwille. Geben das die Zahlen her?
Nein, tatsächlich nicht. Wir haben auch gefragt, wie stehen die Wähler zu einer Wahlbeteiligung der AfD? Und hier ist es so, dass gut 2/3 das eher kritisch sehen, 30% positiv. Und auch innerhalb der Union, also innerhalb der Unionsanhängerschaft, ist die Präferenz ganz eindeutig ablehnend. 8 von 10 Unionsanhänger finden eine Beteiligung der AfD, die ja rechnerisch möglich wäre, nach dem Ergebnis nicht gut.
Aber wenn wir uns die Sitzverteilung im Bundestag jetzt vor Augen führen, sehen wir da nicht grob 50-50, eine Hälfte rechts der Mitte, die andere Hälfte links der Mitte. Spricht das nicht für Weidels These?
Ja, wir sehen es ja in den Umfragezahlen selbst, wenn man eben direkt fragt, sind die Leute dafür, diese Partei mitzubeteiligen, dann ist halt auch in einem bürgerlichen Lager die Ablehnung überwiegend.
Also wenn es jetzt auf die Koalition von CDU und SPD hinausläuft, dann ist das, was man den Zahlen nach auch sagen kann, das wollen die Wähler.
Na, sagen wir mal so, sie wollen es noch am ehesten, also eine schwarz-rote Koalition, immerhin jeder zweite Wähler äußerte sich am Wahlsonntag dahingehend zustimmend. Das ist unter den verschiedenen Regierungsformaten, die wir abgefragt haben, immer noch das Modell, was den größten Zuspruch erzielt hat.
Ist das nicht ungewöhnlich, dass eine Partei über 9 Prozentpunkte verliert, die SPD, und trotzdem wollen viele Wähler sie weiterhin in der Regierung, wenn auch als kleinerer Partner sehen?
Ich glaube, da zielt der Blick eher auf die Alternativen, die halt bestehen, und die werden halt deutlich kritischer gesehen. 3-Parteien-Modelle, die ja auch noch im Raum ständen, verkomplizieren natürlich das Regierungsgeschäft. Das ist auch ein Format, mit dem die Leute sich schwer tun. Wir haben es ja auch gesehen in den zurückliegenden gut 3 Jahren. Ein solches Modell findet halt wenig Zuspruch, ist halt in der Regierungspraxis auch mit einer ganzen Reihe von Beschränkungen verbunden.
Kommen wir zu dem Überraschungssieger wohl des Abends, zu der Linken. Im Dezember lag sie noch bei 3-4% in den Umfragen. Jetzt kommt sie auf 8,8%. In Berlin ist sie sogar stärkste Kraft geworden. Was sagen Ihre Zahlen? Wie haben die das geschafft?
Ja, die hat tatsächlich ein Last-Minute-Comeback hingelegt, die Linkspartei. Ich denke, sie hat zum einen profitiert von neu gewonnener Geschlossenheit nach dem letzten Bundesparteitag im Herbst. Und aber auch von einem Wahlkampf, der ja eher durch Wirtschafts- und restriktive Zuwanderungsthemen dominiert war. Im Ergebnis erschien die Linke auf einmal mit ihren Sozialstaats- und auch liberalen Migrationsforderungen, Positionierungen doch als eine unterscheidbare Alternative gegenüber den anderen Parteien. Dies hat gerade jüngere urbane Wähler und frühere Wähler von Grünen und SPD angezogen, wie wir aus unseren Analysen von gestern wissen. Sicherlich hilfreich war für die Partei darüber hinaus, dass trotz einer SPD-geführten Bundesregierung auch der Eindruck gestiegen ist oder sich verhärtet hat, dass die Verhältnisse in Deutschland insgesamt ungerecht sind. Weil gerade mit ihren sachpolitischen Themen konnte sie punkten. Das waren die Themenbereiche, die die Linken wieder selber besonders hervorgehoben haben als wahlentscheidend. Und das in Summe hat offensichtlich dazu beigetragen, dass die Linke so abgeschnitten hat, wie sie abgeschnitten hat.
Also kommen wir damit im Grunde genommen auch auf die Migrationspolitik wieder zurück, dass nämlich die Linke die Themen aufgegriffen hat, dass die anderen vielleicht links liegen gelassen haben.
Genauso ist es. Also mit mit dem Festhalten an einer humanitären Zuwanderungspolitik bildete sich dann doch eine Alternative für viele Wählerinnen, denen dieses Thema wichtig ist. Und das hat sich schlussendlich für die Partei ausgezahlt, ja.
Und ausgezahlt haben sich die jungen Wähler für die Linke. Und auch das war ja ein deutlicher Rutsch. 2021 noch hatten Grüne und FDP die jungen Wähler einkassiert. Jetzt die Linke 24% und von ihnen und die AfD 21%. Heißt das Abschied von den Volksparteien zumindest bei der Jugend?
Das kann man so noch nicht sagen, weil wir dürfen nicht vergessen, das ist so eine Phase, wo man noch sehr beweglich ist in den Parteipositionen, wo man auch leichter von äußeren Einflüssen bewegt werden kann. Das heißt, es ist nicht ausgemacht, dass sich dies auch bei nachfolgenden Wahlen so fortsetzt. Junge Wähler haben keine ausgeprägte Parteibindung, die entwickelt sich erst. Das wird man also weiter beobachten müssen, inwiefern sich dies bei Folgewahlen stabilisiert. Aber Stand jetzt ist es so, dass tatsächlich die früheren traditionellen Volksparteien in diesem Alterssegment doch erhebliche Probleme haben. Aber auch das ist kein neues Phänomen.
Die Linke hatte ihren Aufbruch auch nach dem Bruch, dem Weggang von Sarah Wagenknecht. Und ihr Bündnis, das BSW, hat dann die größte Spannung am Wahlabend gebracht. Am Ende 4,97%. Wie ist das in Zahlen? Wie viele Wählerstimmen haben ihr gefehlt?
Oh, das sind ganz wenige, aber ich muss zugeben, das habe ich heute Morgen noch nicht ausgerechnet. Es war auf jeden Fall hauchdünn, was da gefehlt hat für das BSW. Sie hat sich ein bisschen schwerer getan als noch im vergangenen Jahr bei der Europawahl und auch bei den Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern. Sie liefert ja so eine Kombination ab aus so gesellschaftspolitisch konservativ, wirtschafts- und sozialpolitisch links. Das hat nicht ganz so gefruchtet. In der Sozialpolitik stand das BSW im Wettbewerb mit der Linken. Im Kompetenzurteil blieb sie auch hinter der Linkspartei zurück, ganz anders als zur Europawahl. Und in der Zuwanderungspolitik stand das BSW in Konkurrenz mit der Mehrzahl der Parteien, die ja im Wahlkampf allesamt Zuwanderungsbegrenzungsthemen thematisiert haben.
Schönen Dank für die Übersicht in den Zahlen, Koten, Torten und in den Diagrammen. Roberto Heinrich war das live im RBB 24 Inforadio von Infratest. Die Mappe. Ich danke Ihnen, Herr Heinrich.
Gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.